Was wäre, wenn der Versuch, das perfekte, reibungslose Klassenzimmer zu erschaffen, in Wahrheit die Lernfähigkeit unserer Schüler systematisch zerstört? Willkommen zu The Debate, dem Diskursformat für tiefgreifende intellektuelle Perspektivenwechsel.
Eine ziemlich provokante Frage zum Einstieg.
Absolut, aber genau darum sind wir ja hier. Stellen Sie sich mal folgende Szene vor. Ein Reisender strandet nach einem annullierten Flug im feuchtschwülen Douala, also in Kamerun.
Wow, okay.
Ja, und bei einem Spaziergang besucht er das Lycée Joss. Das ist das beste öffentliche Gymnasium der Stadt. Und lustigerweise genau die Schule, an der seine Frau damals ihr Abitur abgelegt hat.
Welches, das muss man hier betonen, vollumfänglich europäischen Maßstäben entspricht.
Richtig. Es wird in Deutschland absolut anerkannt. Doch als er dieses Schulgelände betritt, sieht er unbefestigte, schlammige Schulhöfe voller riesiger Wasserpfützen.
Mhm.
Er blickt in Klassenzimmer, in denen das Fensterglas komplett fehlt. Das Holzmobiliar sieht aus wie aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist eine krasse Diskrepanz zu der Welt, in die er wenig später zurückkehrt, nämlich nach Deutschland.
Ein Land, in dem ja fast alles geregelt ist und meistens jedenfalls perfekt funktioniert?
Genau das ist unser Ausgangspunkt heute. Wir wollen wissen, determiniert die physische Ausstattung einer Schule eigentlich den akademischen Erfolg?
Oder braucht echte Exzellenz überhaupt diese perfekte Infrastruktur?
Richtig. Ich vertrete heute ganz klar die Position, dass eine reibungslose Infrastruktur die absolut notwendige Basis für Bildung ist. Einfach, weil sie kognitive Blockaden abbaut und den Geist überhaupt erst befreit.
Und ich freue mich sehr auf diesen Austausch, denn also ich sehe das grundlegend anders.
Wirklich?
Ja. Ich argumentiere, dass wir in unserer westlichen Welt einem fatalen Irrtum aufsitzen. Wir setzen Komfort einfach mit Qualität gleich. Meine Position ist, dass genau diese herausfordernden, unperfekten physischen Bedingungen eine enorme intellektuelle Resilienz formen.
Da bin ich jetzt aber gespannt.
Eine Willensstärke, die durch diesen bloßen materiellen Überfluss nicht nur unerreicht bleibt, sondern in unseren perfekten Systemen oft regelrecht verkümmert.
Okay, lassen Sie uns das mal direkt auseinandernehmen. Denn die kognitionspsychologische Beweislage spricht da eine sehr klare Sprache.
Schießen Sie los.
Wenn wir uns die Situation am Lycée Joss ansehen, und wir reden hier wohlgemerkt vom besten öffentlichen Gymnasium in einem gehobenen Stadtteil, dann beschreibt der Autor das Gelände schlichtweg als verwahrlost.
Naja, verwahrlost ist vielleicht ein starkes Wort.
Aber es trifft zu. Wir haben tropische Hitze, Regen, der durch diese fehlenden Fensterscheiben direkt ins Zimmer weht, und Schüler, die auf völlig archaischen, unbequemen Bänken sitzen. Aus psychologischer Sicht stellen solche Zustände keine charakterbildende Maßnahme dar, sondern massive, unnötige kognitive Hürden.
Da hake ich direkt mal ein. Warum Hürden?
Stellen Sie sich das Gehirn eines Schülers einfach wie den Arbeitsspeicher eines Computers vor, den RAM. Wir haben nur eine sehr begrenzte Menge an Verarbeitungskapazität.
Ah, Sie spielen auf die Cognitive Load Theory an.
Exakt. Wenn das Betriebssystem des Schülers, also quasi der Körper, bereits 60% oder 70% dieser Rechenleistung aufbringen muss, um grundlegende physische Unzulänglichkeiten zu kompensieren,
zum Beispiel
die Kälte zu ignorieren oder den Rücken auf einer kaputten Bank mühsam auszubalancieren, den Lärm des Regens auszublenden, dann bleibt für die eigentliche Software schlicht keine Kapazität mehr übrig.
Mhm. Ich verstehe den Punkt.
Die Durchdringung komplexer Mathematik erfordert Deep Work, tiefe Konzentration. Ein Staat, der eine hervorragende Infrastruktur bereitstellt, schenkt seinen Schülern diese Rechenleistung quasi zurück. Das ist der direkteste Weg, Exzellenz zu ermöglichen.
Also, ich sehe absolut den logischen Reiz dieser Computeranalogie. Aber ich halte sie für einen ziemlichen Trugschluss, wenn wir sie auf menschliche Motivation übertragen.
Wieso das?
Weil Menschen nun mal keine Maschinen sind, deren Leistung linear mit der Qualität der Hardware steigt. Ich möchte den Blick mal von dieser reinen Umgebungslautstärke abwenden und auf die Psychologie der Ablenkung richten.
Okay.
Was passiert denn in einem Raum, der auf das absolute, nackte Minimum reduziert ist? Ja, die Bänke sind alt. Ja, die Fenster sind offen. Aber genau diese rudimentäre Umgebung eliminiert völlig unsere oberflächlichen Illusionen von Komfort.
Wie meinen Sie das konkret? Also, wie soll ein fehlendes Fenster bitteschön die Konzentration fördern?
Durch das, was ich intellektuelle Askese nennen würde. Schauen Sie sich unsere westlichen Klassenzimmer an, ausgestattet mit interaktiven Smartboards, ergonomisch perfektionierten Stühlen, flächendeckendem WLAN.
Ja, zum Glück.
Aber das signalisiert der Umgebung des Schülers unterbewusst etwas ganz anderes. Es sagt, wir haben alles für dich vorbereitet. Du bist hier nur noch ein Konsument? Die Reizüberflutung in diesen hochmodernen Räumen ist doch immens.
Mhm.
Wir haben nicht zu wenig Rechenleistung, wie Sie sagen. Wir haben schlichtweg zu viele irrelevante Programme gleichzeitig geöffnet. Am Lycée SOS signalisiert diese nackte Wand, wenn du hier etwas erreichen willst, dann musst du diesen Sinn selbst erschaffen. Durch deinen bloßen Fokus auf den Lehrinhalt.
Okay, ich muss zugeben, wenn ich an die gewisse Lethargie in manchen hochmodernen, voll digitalisierten europäischen Klassenzimmern denke, da trifft Ihr Gedanke der intellektuellen Askese definitiv einen Nerv.
Sehen Sie?
Ja, es ist ein faszinierendes Bild, aber wir dürfen den Bogen hier echt nicht überspannen. Eine nackte Wand mag den Fokus bündeln, aber fehlender Schutz vor Witterung...
Naja, man gewöhnt sich an vieles.
Der Beobachter erwähnt explizit diese feucht-schwüle Hitze. Wir wissen durch unzählige Studien, dass ab einer bestimmten Raumtemperatur die kognitive Leistungsfähigkeit physisch messbar einbricht. Das ist dann keine Frage der Willensstärke mehr, das ist reine Physiologie.
Aber die physiologische Belastung ist doch nur ein einziger Aspekt. Der weit wichtigere Mechanismus ist die Formung von echter intrinsischer Motivation. Und diese psychologische Reibung, von der wir sprechen, die beginnt ja nicht erst an der Schulbank im feuchtschwülen Raum.
Sondern?
Sie beginnt schon viel früher. Nehmen wir doch ein Detail aus dem Beobachtungsmaterial. Das Schulgelände ist zwar von Mauern umgeben, aber der Innenhof ist größtenteils unbefestigt.
Ja, voller Schlamm.
Genau. Nach einem Tropenregen ist dieser Hof mit riesigen Schlammpfützen übersät. Die Schüler müssen sich jeden Morgen ihren Weg dorthin regelrecht bahnen.
Und die sehen jetzt ernsthaft in einem ungeteerten Schulhof ein pädagogisches Konzept?
Nicht im Sinne eines geplanten Lehrplans, nein. Aber im Sinne einer systemischen Filterfunktion. Stellen Sie sich mal den psychologischen Prozess vor.
Okay.
Der Weg vom Eingang bis zum Sitzplatz erfordert bereits Wachsamkeit, Zielstrebigkeit und bewusste Navigation. Diese Pfütze ist die physische Manifestation des Bildungsweges in Kamerun. Er ist eben nicht geebnet. Er verlangt einem etwas ab.
Das ist aber sehr romantisch ausgedrückt für kaputte Infrastruktur.
Aber es wirkt. Wer sich jeden Tag über Jahre hinweg physisch durch diese Widrigkeiten kämpft, verknüpft im Gehirn neurologisch Anstrengung mit dem Zugang zu Wissen. Das erzeugt eine massive Verzögerung der Bedürfnisbefriedigung, also das klassische Delayed Gratification.
Mhm.
Wenn Sie sich diesen Zugang so hart erkämpft haben, behandeln Sie die Bildung nicht mehr als selbstverständlich. Wer unter diesen Bedingungen ein Abitur auf europäischem Maßstab ablegt, der besitzt eine Leistungsbereitschaft, die durch wirklich nichts zu erschüttern ist.
Da muss ich jetzt aber massiv einhaken. Wirklich massiv.
Tun Sie sich keinen Zwang an.
Ihre Argumentation basiert auf einem der gefährlichsten Denkfehler in der Bewertung von Erfolg überhaupt. Dem Survivorship Bias, also dem Überlebensirrtum.
Ein starker Vorwurf. Lassen Sie hören. Wie kommen Sie darauf?
Erinnern Sie sich an die berühmte Analyse der britischen Bomber im Zweiten Weltkrieg?
Die mit den Einschusslöchern?
Ganz genau. Die Flugzeuge kehrten voller Einschusslöcher an den Flügeln und am Rumpf zurück. Die Militärs schauten sich das an und sagten, hey, wir müssen genau diese Stellen extra panzern. Logischer Gedanke auf den ersten Blick. Bis der Statistiker Abraham Wald aufzeigte, dass sie einen fundamentalen Fehler machen. Er sagte, ihr schaut euch nur die Flugzeuge an, die zurückgekommen sind.
Ah.
Die Einschusslöcher an den Flügeln zeigen lediglich, wo ein Flugzeug getroffen werden kann und trotzdem noch weiterfliegt. Die Flugzeuge, die an den Motoren getroffen wurden, die liegen auf dem Grund des Ärmelkanals. Wir müssen also die Stellen panzern, an denen die Überlebenden keine Löcher haben.
Ein brillantes Bild.
Und wie übertragen Sie das jetzt auf das Lycée Joss?
Ganz einfach. Der Beobachter reist dorthin, Er sieht seine Frau, die unter diesen extremen Bedingungen ihr Abitur gemacht hat, und zieht den Hut vor ihrer Resilienz.
Zu Recht. Ihre Willensstärke ist unfassbar bewundernswert.
Absolut.
Sie ist der Bomber, der es mit Löchern in den Flügel nach Hause geschafft hat. Aber was ist mit all den anderen?
Mhm.
Was ist mit den Schülern, deren intellektuelles Potenzial vielleicht sogar noch größer gewesen wäre, die aber schlichtweg gesundheitlich kollabiert sind, weil es eben kein Fensterglas gab und sie krank wurden? Was ist mit denen, die aufgrund der fehlenden Materialien einfach den Anschluss verloren haben?
Okay, das ist ein valider Punkt.
Diese Romantisierung der Schlammpfützen verdeckt doch nur die Tragödie der unsichtbaren Verlierer. Wenn wir Resilienz als Eintrittskarte für Bildung fordern, sortieren wir systematisch brillante Geister aus, nur weil ihre physische Konstitution diesem Überlebenskampf nicht gewachsen ist.
Also der Survivorship-Bias ist in diesem Kontext wirklich ein brillanter Einwurf. Ich räume vollkommen ein, dass wir die abgestürzten Bomber, um in ihrem Bild zu bleiben, nicht sehen. Dass Talente auf der Strecke bleiben, das ist unbestritten eine Tragödie.
Eben.
Inwiefern das?
Die Annahme, dass in einem perfekt asphaltierten, hochsubventionierten System wie unserem deutschen System keine Talente verloren gehen, ist eine völlige Illusion.
Das habe ich auch nie behauptet.
Sie stürzen nur aus anderen Gründen ab. Wir haben in westlichen Systemen das Prinzip der Ego-Depletion, also die Erschöpfung der Willenskraft, oft so weit minimiert, dass die Willenskraft als Muskel gar nicht mehr trainiert wird.
Naja.
Doch, wenn der Staat den Weg derart glatt bügelt, dass jeglicher Reibungsverlust vermieden wird, dann verliert der Bildungsweg seinen existenziellen Ernst. Die Schüler scheitern dann in Deutschland nicht an fehlendem Fensterglas, nein. Sie scheitern an chronischer Langeweile, an Überbehütung, an einem verkommenen Mangel an Sinnhaftigkeit.
Das ist jetzt aber sehr pessimistisch.
Sie gehen als hochintellektuelle Existenzen verloren, weil sie einfach nie gelernt haben, Widerstände aus eigener Kraft zu überwinden.
Aber ist das wirklich ein legitimer Vergleich?
Ich finde schon.
Wir haben auf der einen Seite eine künstliche Hürde, fehlendes Fensterglas in den Tropen. Das ist objektiv schädlich. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass Schüler es angeblich zu bequem haben. Wenn ich wählen muss, woran ein System kranken darf, dann wähle ich doch immer die Bequemlichkeit.
Wirklich?
Ja. Nehmen wir dieses Konzept der Ego-Depletion, das Sie gerade angeschnitten haben. Der Psychologe Roy Baumeister hat in Dutzenden Studien nachgewiesen, dass Willenskraft wie eine endliche Ressource ist.
Mhm.
Wenn ich meine gesamte Willenskraft darauf verwenden muss, morgens mühsam durch Schlammpfützen zu navigieren, stoisch den Regen im Nacken zu ertragen und mir fehlendes Lehrmaterial irgendwie zusammen zu improvisieren, dann ist der Tank einfach leer, wenn es an die eigentliche kognitive Leistung geht.
Das gilt aber nur, wenn man Willenskraft als ein starres Gefäß betrachtet, das irgendwann einfach leer ist. Die neuere psychologische Forschung zeigt jedoch, dass Willenskraft eben genau wie ein Muskel funktioniert.
Der irgendwann übersäuert.
Der aber durch Belastung auch wächst. Das Gehirn adaptiert an die Umstände. Die Schüler am Liceos verschwenden keine kognitive Energie darauf, sich über diese Pfützen aufzuregen. Sie akzeptieren sie als Realität. Diese Akzeptanz von Härte kalibriert das Dopaminsystem völlig neu. Jeder kleine intellektuelle Erfolg, jedes verstandene Konzept wird zu einem gigantischen persönlichen Triumph, weil er gegen das System errungen wurde, nicht durch das System hindurch.
Das führt uns exakt zu dem wunderbaren Systemvergleich, den der Autor des Materials ja auch anstellt. Und hier zeigt sich wirklich die ganze Wucht unserer gegensätzlichen Ansichten.
Oh ja, die Flughafenszene.
Genau. Der Reisende fliegt nach seinem Aufenthalt in Kamerun zurück nach Deutschland. Genauer gesagt über Paris nach Frankfurt. Und das Material hält fest, die 4 Koffer der Reisenden kommen nicht an.
Was normalerweise ein massiver Stressfaktor ist.
Richtig. Und dennoch schildert der Autor ein Gefühl der totalen Erleichterung. Der Shuttle von Terminal 2 zu Terminal 1 funktioniert reibungslos. Die Prozesse greifen nahtlos ineinander. Und das vermisste Gepäck wird einfach 2 Tage später bis an die Haustür geliefert.
Mhm.
Er fasst das zusammen mit der Erkenntnis, zurück in einem Land zu sein, in dem fast alles geregelt ist und perfekt funktioniert. Und genau hier, exakt hier, liegt für mich der Triumph der gesellschaftlichen Evolution.
Der Triumph des vollautomatisierten Komforts.
Der Triumph der Arbeitsteilung und der Entlastung des Individuums. Warum gibt es Staaten? Um dem Einzelnen die Last des reinen Überlebenskampfes abzunehmen.
Im Idealfall ja.
Im schulischen Kontext bedeutet das, Bildung ist ein universelles Menschenrecht. Und der logische Imperativ einer fortschrittlichen Gesellschaft muss sein, den Zugang zu diesem Recht so reibungslos und barrierefrei wie möglich zu gestalten.
Okay, aber wo ist die Grenze?
Der Autor reflektiert über seine eigene Schulzeit in Deutschland. Vor fast 50 Jahren. Schon damals gab es eine exzellente Infrastruktur und vor allem es gab kein Schulgeld. Der Staat übernimmt die organisatorische und materielle Last, damit der Schüler den Raum für intellektuelle Entfaltung bekommt. Diese Übereinkunft ist der zutiefst humanistische Gedanke, dem Geist von physischen Fesseln zu befreien.
Es ist humanistisch gedacht, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber die Umsetzung führt uns leider direkt in das, was oft als Vollkaskogesellschaft kritisiert wird.
Vollkaskogesellschaft?
Ja. Wenn der Staat absolut jede organisatorische Last abnimmt, nehmen wir den Heranwachsenden die wichtigste Erfahrung überhaupt, die Selbstwirksamkeit.
Erklären Sie das mal.
Wenn am Flughafen der Koffer fehlt, wird er einfach geliefert. Wenn der Schüler in Deutschland im Unterricht den Stoff nicht auf Anhieb versteht, greift sofort ein gigantisches Auffangnetz. Nachhilfe, sonderpädagogischer Förderbedarf, Nachteilsausgleiche, digitale Assistenzsysteme. Alles ist gepolstert. Die Fallhöhe ist quasi null.
Was ja gut ist.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich plädiere nicht dafür, Kindern absichtlich Steine in den Weg zu legen. Aber was das Lycée Josse uns vor Augen führt, ist die ungeschminkte Mechanik des Lernens.
Und die wäre in Ihren Augen was?
Dass echte, bahnbrechende Exzellenz fast immer aus der Reibung entsteht. Reibung zwischen einem wachen Geist und einer Welt, die sich ihm eben nicht automatisch fügt. Ein Abitur, das unter den Bedingungen in Duala bestanden wird, ist nicht nur ein Nachweis von Fachwissen,
sondern
es ist ein Nachweis von exekutiver Kontrolle, von strategischer Planung und von psychischer Härte. Diese Faktoren sind im späteren Leben, sei es in der Wissenschaft, in der Wirtschaft oder in Krisen, exponentiell wertvoller als die bloße Fähigkeit, in einem wohlklimatisierten Raum zu funktionieren.
Das deutsche System mag fair sein, ja, aber lückenloser Komfort ist der natürliche Feind der intellektuellen Schärfe.
Lassen Sie uns an dieser Stelle noch eine weitere, sehr spannende Facette des Materials betrachten. Denn das Lycée Josse befindet sich ja nicht irgendwo im Nirgendwo.
Richtig, es ist im Bonanjo. Genau. Bonanjo, das ist das Regierungsviertel, ein ziemlich wohlhabender Stadtteil in Douala, geprägt von kleinen Villen, hochrangigen Behörden und diesen alten Mangobäumen. Die Diskrepanz zwischen der Bedeutung der Schule als Elite-Gymnasium und ihrer tatsächlichen Ausstattung ist gigantisch. Sie machen daraus hier ein fast schon heroisches Konzept der Abhärtung.
Heroisch würde ich es nicht nennen, aber effektiv.
Aber ist es am Ende nicht einfach nur eine Form von administrativen Versagen, dass wir hier aus unserer westlichen Perspektive romantisch überhöhen? Wenn das Umfeld um diesen Wohlstand weiß, wenn dort Willen stehen, dann ist der Schlamm auf dem Schulhof doch keine absichtliche Lektion in Demut. Es ist schlichtweg ein Mangel an Prioritätensetzung der zuständigen Stellen.
Möglicherweise ist es kein bewusstes Konzept, das räume ich sofort ein. Aber wissen Sie, vielleicht müssen wir es gar nicht romantisieren, um seinen Wert zu erkennen.
Wie meinen Sie das?
Der Beobachter erwähnt in diesem wohlhabenden Viertel ein wunderschönes Detail. Die Flughunde.
Die riesigen Fledermäuse, ja.
Genau. Riesige Tiere, die tagsüber in den Mangobäumen hängen und sich nachts die Früchte direkt vom Baum holen. Es ist eine ungebändigte, direkte Lebensrealität inmitten dieser urbanen Struktur. Und in gewisser Weise spiegelt sich das in der Schule wieder.
Eine wilde Metapher.
Aber sie passt. Die Schüler am Lycée Josse greifen sich die Bildung ebenso direkt und ungefiltert. Es gibt keine pädagogische Pufferzone, keine didaktischen Seifenblasen. Selbst wenn es administratives Versagen ist, die Reaktion der Schüler darauf ist pure, intrinsische Kraft. Und das ist etwas, wovon ein deutsches Schulamt, das Millionen in die Evaluation von ergonomischem Sitzmobiliar steckt, wirklich nur träumen kann.
Wahnsinn. Ich glaube, hier kristallisieren sich unsere fundamental unterschiedlichen Philosophien wirklich glasklar heraus. Sie betrachten Reibung und Widerstand als den notwendigen Funken, der das intellektuelle Feuer überhaupt erst entzündet.
Ganz genau.
Wenn die Welt nicht hart ist, so Ihr Argument, wird der Geist weich.
Ja, genau darauf liefe meine These in der Quintessenz hinaus.
Ich hingegen halte fest daran, dass der Funke der Neugier und des Wissensdurstes dem Menschen inhärent ist. Es ist unsere evolutionäre Grundausstattung. Und unsere gesellschaftlichen Werkzeuge, sei es nun die Architektur einer Schule, der kostenfreie Zugang zu Büchern oder ein funktionierender Nahverkehr, sollten ausschließlich dazu dienen, diesem Feuer Sauerstoff zu geben. Wir müssen nicht testen, ob der Funke auch im strömenden Regen brennt.
Ein schöner rhetorischer Konter.
Danke.
Das deutsche System mit seiner historischen Entscheidung zur kostenfreien, gut ausgestatteten Bildung hat einfach bewiesen, dass man das geistige Potenzial ganzer Generationen heben kann. Und zwar ohne von jedem Einzelnen diese unmenschliche Härte abzuverlangen.
Das stimmt historisch, ja. Das ist Demokratisierung von Bildung durch Infrastruktur. Wir sollten von jungen Menschen nicht verlangen, den Überlebenskampf des 19. Jahrhunderts zu gewinnen, bevor wir sie in die intellektuellen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts entlassen. Das bleibt für mich die absolut zentrale Erkenntnis auf dem Kontrast dieser beiden Welten.
Und ich nehme aus diesem tiefgreifenden Vergleich eine Warnung vor unsere eigene Bequemlichkeit mit. Das Beispiel der Schule in Kamerun mit ihren nackten Wänden, dem fehlenden Glas und dem schlammigen Hof ist ein lebendiger Beweis dafür, dass der menschliche Geist enorm anpassungsfähig und resilient ist.
Das bestreitet ja auch niemand.
Aber wahre Leistungsbereitschaft lässt sich eben nicht durch perfekte Rahmenbedingungen erkaufen oder herbeizaubern. Im Gegenteil, die Perfektion, in die der Reisende an den Frankfurter Flughafen zurückkehrt, birgt die leise, schleichende Gefahr der geistigen Abstumpfung.
Weil alles zu glatt läuft.
Genau. Wenn jeder Weg geebnet ist, verliert das Ziel an Wert. Das Lycée Joss erinnert uns eindrücklich daran, dass der bloße Wille zum Wissen eine Urkraft ist, die keine verglasten Fenster braucht, um die Welt klar zu analysieren. Manchmal versperrt uns das perfekte Fenster vielleicht sogar die Sicht auf das Wesentliche.
Wow! Unsere Perspektiven zeigen heute eindrücklich, wie vielschichtig eine vermeintlich einfache Beobachtung über Gebäude und Pfützen sein kann. Der Kontrast zwischen Kamerun und Deutschland wirft tiefgreifende psychologische Fragen darüber auf, wozu der Mensch unter verschiedenen Bedingungen imstande ist.
Und welchen Preis wir jeweils für Mangel oder eben für Überfluss zahlen.
Absolut. Das zugrunde liegende Material birgt zudem noch unzählige weitere Dimensionen. Sei es die koloniale Historie solcher Bildungsinstitutionen oder die makroökonomischen Strukturen dahinter. All das ist es absolut wert, von uns in künftigen Diskussionen noch weiter beleuchtet zu werden.
Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Die Suche nach dieser idealen Balance zwischen notwendiger Struktur und charakterbildender Autonomie oder zwischen der Vermeidung von kognitiver Überlastung und dem Training des Willensmuskels, das ist eine Debatte, die Pädagogen, Soziologen und auch uns noch sehr lange beschäftigen wird.
Richtig. Wir entlassen Sie heute ohne ein fertiges, endgültiges Urteil in Ihre eigenen Gedanken, um sich selbst zu positionieren. Wenn Sie das nächste Mal einen modernen Lern- oder Arbeitsraum betreten, halten Sie vielleicht für einen Moment inne und stellen Sie sich eine sehr bewusste Frage.
Welche wäre das?
Schützt dieses perfekt isolierte Fensterglas mich eigentlich vor der Unbill der Welt? Oder trennt es mich von der Realität ab, die ich hier drinnen eigentlich begreifen soll? Wir danken Ihnen fürs Zuhören und für das Begleiten dieses Perspektivenwechsels. Bis zum nächsten Mal.